Mindestens 5.700 Euro Rente für Friedrich Merz. Und das allein für seine Zeit als Bundeskanzler. Dazu kommen weitere Ansprüche aus seiner Karriere als Abgeordneter. Für die Bürger dagegen könnten härtere Zeiten beginnen. Sie sollen länger arbeiten, möglicherweise bis 70. Und sie sollen mehr für ihre Altersvorsorge bezahlen. Was hinter den Rentenplänen steckt und wie die Menschen darauf reagieren, erfahren Sie gleich. Außerdem Albanien im Aufruhr. Hunderttausende protestieren gegen Trumps Schwiegersohn. Wer wird neuer Premierminister in Großbritannien? Und welches dunkle Kapitel holt ihn jetzt ein? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es wirkte wie ein Spiel mit verteilten Rollen. Die Reformvorschläge der Rentenkommission sind heute offiziell an Bundeskanzler Friedrich Merz und Sozialministerin Bärbel Bass übergeben worden. Bei der entsprechenden Pressekonferenz machte Merz deutlich, dass er die Vorschläge vollständig übernehmen will. Wörtlich erklärt er, alle Elemente dieses Reformpakets, ich betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Für viele Bürger bedeutet das vor allem eines, länger arbeiten und höhere Beiträge zahlen. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll wegfallen. Die sogenannte Rente mit 63 wäre damit Geschichte. Stattdessen soll das Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Steigt diese um ein Jahr, müssten Arbeitnehmer rund 4 Monate länger arbeiten. Ein Renteneintritt mit 70 Jahren wäre damit künftig nicht mehr ausgeschlossen. Zusätzlich zu den bisherigen Rentenbeiträgen soll eine sogenannte Kapitalrente eingeführt werden. Dafür müssten Arbeitnehmer bis zu 2 Prozentpunkte mehr einzahlen. Das Geld soll anschließend am Aktienmarkt investiert werden. Kritiker warnen jedoch davor, die Altersvorsorge stärker von den Entwicklungen an den Finanzmärkten abhängig zu machen. Für Ärger sorgen die Pläne schon jetzt. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört, wie die Vorschläge bei den Bürgern ankommen.
Ob das wirklich möglich ist, glaube ich nicht, weil arbeiten bis 70 ist ja dann doch für viele gar nicht so möglich. Und das sollte man dann irgendwie meiner Meinung nach auch anders regeln und nicht die Leute länger arbeiten lassen.
Bis 70 arbeiten ist mir zu lang, das stimmt, aber wir müssen was gegen unternehmen.
Das finde ich unmöglich. Die Leute müssen älter werden, gesund bleiben, agil. Die haben es doch hart genug beim Klimawandel, den harten Zeiten vor der Inflation, Geldentwertung, dass die immer älter werden müssen und dann eben leider immer mehr arbeiten, bis sie tot umfallen. Sonst haben sie gar nichts mehr vom Leben.
Ja, kommt drauf an, in welchem Bereich. Also es gibt ja unterschiedliche Jobs. Die körperlich anstrengenden wird es sicherlich nicht sinnvoll und auch einfach körperlich nicht machbar sein. Aber es gibt ja genug Arbeitsplätze, die einfach primär mal am Schreibtisch oder Ähnliches stattfinden, die nicht annähernd so belastend sind.
Muss man natürlich sehen, ob das so sinnvoll ist, ne? Ob man im Alter noch so fit ist, da auch die gleiche Leistung zu erbringen. Dementsprechend schauen wir mal. Am besten bis dahin gar nicht mehr arbeiten. Bis 50 schon am besten. Schauen wir mal.
Bei mehr als einem Drittel aller aufgeklärten Gewaltverbrechen gegen Frauen in Koblenz wurden nicht-deutsche Tatverdächtige ermittelt. Das geht aus der Antwort der rheinland-pfälzischen Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Joachim Paul hervor. Die Unterlagen liegen auf 1 nach eigenen Angaben exklusiv vor. Demnach wurden im Jahr 2025 in Koblenz insgesamt 891 Gewaltdelikte mit weiblichen Opfern registriert. Zu den aufgeklärten Fällen wurden 669 Tatverdächtige ermittelt. Davon besaßen 227 keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr Anteil liegt damit bei rund 34%. Nach den Angaben der Landesregierung stammen viele dieser Tatverdächtigen aus dem islamischen oder afrikanischen Kulturraum. Bei den Opfern handelt es sich dagegen um mehr als 2/3 um deutsche Frauen. Bemerkenswert ist zudem, nach den vorliegenden Daten verfügten sämtliche ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen über einen legalen Aufenthaltsstatus. Der AfD-Abgeordnete Joachim Paul zog daraus folgende Schlussfolgerung. Remigration schützt unsere Frauen. Der SPD-Politiker und frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sorgte erneut für Schlagzeilen. Angesichts der sommerlichen Temperaturen schrieb er auf der Plattform X: In dieser Hitzewelle werden viele Menschen leider sterben. Es ist bestürzend, dass sich rechte Schwurbler darüber lustig machen. Konkrete Zahlen für die von ihm erwarteten vielen Toten nannte Lauterbach nicht. Auffällig ist auch eine andere Formulierung seines Beitrags. Dort bezeichnete sich Lauterbach selbst als Professor, stellte sich also als Wissenschaftler dar. Tatsächlich ist er seit mehr als 20 Jahren vor allem als Berufspolitiker tätig. Seit Tagen ist Albanien in Aufruhr. Zunächst gingen nur wenige Menschen auf die Straße. Inzwischen sollen es Hunderttausende sein, die in der Hauptstadt Tirana demonstrieren. Die Bewegung hat mittlerweile sogar einen Namen, die Flamingo-Revolution. Auslöser ist ein Bauprojekt von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Er will eine gigantische Ferienanlage in einem Naturschutzgebiet nahe dem Dorf Zvernets im Raum Flora errichten. In der Region brüten Flamingos, daher der Name der Protestbewegung. Kushner arbeitet Berichten zufolge mit saudischen Investoren zusammen. Zusätzliche Empörung lösten Bilder wie diese aus. Sie sollen zeigen, wie Polizisten Bauern schlagen, die das Land seit Generationen bewirtschaften, genau dort, wo nun gebaut werden soll. Doch das Projekt des Trump-Schwiegersohns scheint nur der Auslöser der Proteste zu sein. Darauf deutet auch eine Umfrage des albanischen Fernsehsenders Teri, auf Deutsch die Stimme, unter Demonstranten in Tirana hin.
Jeden Monat wird ein Stück Albanien gestohlen, ein Stück Albanien angeeignet, ein Stück Albanien verkauft. Deshalb bin ich hier beim Protest für Zvernek und nicht nur dafür. Ich bin für ganz Albanien, für Saranda, für Durres, für Pogradec, die Stadt, aus der ich komme. In der Zone von Tushemisht und im ganzen Gebiet von Pogradec sollen Bauten entstehen. Deshalb bin ich hier, um mich der Zerstörung unserer Tradition und Kultur zu widersetzen.
Ich empfinde großen Schmerz, denn das passiert nicht nur in Flora. An jedem Ort, der Wert hat, an jedem Fluss, jedem Bach, jeder Handbreit mehr wurde verkauft. Beide Parteien machen das. Beide verkaufen Albanien. Sie haben mit den Fabriken angefangen, mit den Waffen, jetzt machen sie mit dem Meer, den Bergen und den Flüssen weiter.
Jetzt ist die Revolte noch stärker geworden, denn jeden Tag wird gestohlen, gestohlen, gestohlen. Das heißt, sie machen nicht einmal Pause. Wenn Albanien bestohlen wird, ist man gezwungen, es zu verteidigen. Es wird tatsächlich immer mehr und es wird noch mehr werden. Aber bis hierher genug.
Viele Protestteilnehmer kritisieren demnach nicht nur das Bauprojekt. Sie wenden sich gegen die Verbindung von globalen Investoren, korrupten Politikern und dem Ausverkauf ihrer Heimat. Das politische Symbol dieser Entwicklung ist für viele Ministerpräsident Edi Rama von der Sozialistischen Partei. Sie gehört zu den beiden großen politischen Lagern Albaniens, kontrolliert weite Teile des Staatsapparates und wird von Kritikern mit engen Verbindungen zur Baubranche in Verbindung gebracht. Deshalb richten sich die Proteste längst nicht mehr nur gegen das Bauprojekt selbst. Am Wochenende forderten im Zentrum von Tirana vermutlich hunderttausende Demonstranten den Rücktritt von Edi Rama. Sein Name ist in den Sprechchören deutlich zu hören. Unterstützung erhielten die Demonstranten umgehend von der zweiten großen Partei des Landes, den Oppositionellen Demokraten. Deren Vorsitzender Salih Berisha erklärte, die Demonstration am Epizentrum des Verbrechens ist ein historischer Erfolg, der die Herrschaft von Edi Rama und seiner Mafia in Albanien aussichtslos macht. Doch auch Berisha hat eine Vergangenheit. Der Veteran der albanischen Politik prägt das Land seit mehr als drei Jahrzehnten. Sein Name ist eng mit dem sogenannten Lotterieaufstand von 1997 verbunden. Damals führten kriminelle Finanzsysteme zur Verarmung großer Teile der Bevölkerung und lösten landesweite Unruhen aus. In dieser Zeit begann der politische Aufstieg von Edi Rama. Als Bürgermeister von Tirana profilierte er sich zunächst als Gegner von Korruption und illegalen Bauprojekten. Später wurde er selbst zum Gesicht des politischen Establishments. Heute gilt Rama als einer der engsten Verbündeten der Europäischen Union auf dem Balkan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde in Tirana sogar mit militärischen Ehren empfangen, als wäre sie eine Königin. Bislang richten sich die Proteste allerdings nicht ausdrücklich gegen die Europäische Union oder den Westen. Viele Demonstranten protestieren vielmehr gegen die konkreten Folgen einer Politik, die sie als fremdbestimmt und bürgerfern empfinden. Doch noch ist unklar, wohin sich die Bewegung entwickeln wird. Handelt es sich um den Beginn einer neuen politischen Kraft oder um eine spontane Protestwelle ohne gemeinsame Führung und ohne klares Ziel? Der Journalist Flogat Mucha, der der Regierungspartei nahesteht, bewertet die Bewegung kritisch. Seine Analyse der Proteste wird jedoch auch von anderen Beobachtern geteilt.
Dort demonstriert jemand für die Rechte von LGBT-Personen, jemand anderes für die Rechte der konservativen Familie. Einer ist Faschist, ein anderer Kommunist. Es ist ein großes Mosaik. Das Handicap besteht darin, dass dort Gruppen vertreten sind, die, wenn Edi Rama morgen Neuwahlen ausruft, Parteien gründen müssten. Dann könnten dort mehr Parteien entstehen als Medienportale, weil praktisch jeder bereit ist, mit seiner eigenen Plattform anzutreten.
Die zersplitterte Protestbewegung könnte Edi Rama möglicherweise zu Fall bringen. Ob sie jedoch auch das politische System verändern kann, ist offen. Bereits jetzt wird über mögliche Nachfolger innerhalb der Sozialistischen Partei spekuliert. Albanische Medien berichten von Spannungen zwischen Rama und der früheren Außenministerin Elisa Spiropali. Auf Seiten der Protestbewegung sind dagegen bislang keine charismatischen Führungspersönlichkeiten erkennbar. Ob die Flamingo-Revolution mehr ist als eine Eruption der Verzweiflung, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Die Proteste in Albanien bestimmen auch in den Systemmedien die Berichterstattung. Doch so tief hinter die Kulissen des Aufstands blicken sie nur bei Auf1. Derart umfangreiche Recherchen sind nur dank ihrer Spende möglich. Alle Möglichkeiten, unsere Arbeit zu fördern, finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Wenn heute Abend über Berlin der Lärm amerikanischer Kampfflugzeuge zu hören ist, dann hat kein Krieg begonnen. Vielmehr handelt es sich um eine Flugshow zum bevorstehenden 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Nach Ansicht mancher Berliner ist diese Feier allerdings durchaus makaber. Aus diesem Anlass sollen F-16 Kampfjets der US-Luftwaffe in nur rund 300 Metern Höhe über Teile der westlichen Berliner Innenstadt fliegen. Auch Eurofighter der Bundeswehr werden sich an dem Überflug beteiligen. Die Lärmbelastung dürfte erheblich sein. Sie wird von Beobachtern mit dem Geräusch einer Motorsäge in unmittelbarer Nähe verglichen. Österreichs Justizministerin Anna Sporer will laut einer Pressemitteilung bis zu 500 Häftlinge vorzeitig entlassen. Mit dieser Maßnahme sollen die stark ausgelasteten Gefängnisse entlastet werden. Betroffen wären Verurteilte mit Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren. Darunter fallen unter anderem schwere Körperverletzung, bewaffneter Diebstahl oder auch Menschenhandel. Für Meinungsverbrechen stehen übrigens bis zu 20 Jahre Haft. Politische Gefangene sind also ausgenommen. Für Kritik sorgt dabei vor allem ein anderer Punkt. Erst vor wenigen Wochen zeigte eine parlamentarische Anfrage mehrerer FPÖ-Abgeordneter, dass mehr als die Hälfte aller Strafgefangenen in Österreich keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr lediglich 208 Verurteilte zur Verbüßung ihrer Haftstrafe in ihre Herkunftsländer überstellt. Kritiker argumentieren deshalb, dass Österreich zunächst diese Möglichkeit stärker nutzen sollte, bevor Häftlinge vorzeitig entlassen werden. Sie sehen in der geplanten Maßnahme einen Straferlass zulasten der öffentlichen Sicherheit. Die militärischen Spannungen in Europa halten an. Seit Tagen übt die Litauen-Brigade der Bundeswehr in dem baltischen Staat. Das Manöver findet auf dem Truppenübungsplatz Patrabe statt, nur rund 20 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Derzeit sind etwa 1800 deutsche Soldaten in Litauen stationiert. Künftig soll die Truppe auf rund 4800 Mann anwachsen. Vor diesem Hintergrund schließt Verteidigungsminister Boris Pistorius erstmals auch verpflichtende Maßnahmen für den Dienst nicht mehr aus. Der SPD-Politiker erklärte wörtlich: Wir arbeiten weiter auf freiwilliger Basis und wir werden sehen, was in den kommenden Wochen passiert. Dienstverpflichtungen könnten anschließend passieren, so Pistorius. Unterdessen hat die russische Führung Gespräche mit der Europäischen Union erneut zurückgewiesen. Aus Sicht Moskaus diene ein möglicher Dialog lediglich dazu, die eigenen politischen Ziele zu verschleiern. Außenminister Sergei Lavrov erklärte wörtlich, das ist nicht der Hintergrund, auf dem man substanzielle Verhandlungen über irgendetwas führen kann. Die Äußerung stammt aus einem Beitrag, der nach russischen Angaben ursprünglich in der Zeitschrift Politico erscheinen sollte. Dort wurde er jedoch nicht veröffentlicht. Der migrationskritische Film Citizen Vigilante wird in Deutschland vorerst nicht gezeigt werden können. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK, verweigerte dem Werk nach zwei Prüfungen jede Altersfreigabe, auch eine Freigabe ab 18 Jahren. Für den Regisseur Uwe Boll kommt das einem faktischen Verbot gleich. In einem offenen Brief kritisierte er die Entscheidung mit den Worten: 8 von der FSK ausgewählte Personen entscheiden, was erwachsene Bürger in Deutschland sehen dürfen und was nicht. In vielen anderen Ländern soll der Film dagegen ab 16 Jahren freigegeben werden. Citizen Vigilante erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach einem Mord durch Migranten Jagd auf die Täter macht und auf Richter, die nach seiner Auffassung ein zu mildes Urteil gefällt haben. Boll sieht hinter der Entscheidung politische Motive. Die FSK wollte sich gegenüber auf eins zu diesem Vorwurf nicht äußern. Sie verwies auf das noch laufende Prüfverfahren. In ihrer Antwort heißt es, Prüfverfahren gelten als nicht abgeschlossen, wenn bei nicht antragsgemäßer Entscheidung keine Zustimmung vom antragstellenden Unternehmen erfolgt. Mit anderen Worten, da die beantragte Freigabe nicht erteilt wurde und das Verfahren weiterläuft, begründet die FSK ihre Entscheidung derzeit nicht öffentlich. Der Rücktritt des britischen Premierministers Keir Starmer dominiert die Schlagzeilen. Doch wird der Mann, der auf ihn folgt, wirklich Änderungen herbeiführen? Mit Auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger habe ich heute den wahrscheinlich neuen Mann in der Downing Street analysiert. Dabei ist sie auf Erschreckendes gestoßen.
Zuerst muss man sagen, Starmer stand schon lange auf der Abschussliste. Er hat die Labour hinuntergewirtschaftet, so weit wie es überhaupt möglich war. Er hat ja bei den Kommunalwahlen immer mehr verloren, während parallel dazu die Partei Reform UK von Nigel Farage einen Höhenflug erlebt hat. Das war klar, Starmer steht auf der Abschussliste. Man musste nur abwarten. Man brauchte ja einen Kandidaten und Andy Burnham ist ein idealer Kandidat. Er ist ein WEF-Gefolger. Gefolgsmann und erfüllt auch sonst alle linken Kriterien, also noch linker als Starmer. Und man musste aber warten, er hat eine Nachwahl in Makersfield über die Bühne gebracht, das war notwendig, damit er dann wieder als Parlamentarier, als Abgeordneter ins Parlament einziehen kann. Er war ja dort schon viele Jahre lang, er war sogar einmal ein Jahr Gesundheitsminister unter Gordon Brown. Er war auserkoren, einer seiner schärfsten Konkurrenten, der frühere Gesundheitsminister Wes Streeting, ist zugunsten ihm zurückgetreten, hat verzichtet auf die Kandidatur und am 16. Juli ist Ende der Nominierungsfrist und Burnham scheint der Top-Kandidat zu sein, ohne Konkurrenz. Warum ist er so toll? Er ist der Joker der Labour für Arbeiter, für die weiße Arbeiterklasse und für die Muslime. Man erhofft sich von ihm, dass er eben die weiße Arbeiterklasse, die tief enttäuscht ist von Labour. Labour hat früher für die Rechte der Arbeiter gekämpft und das tut sie eben nicht mehr. Sie hat andere Interessen. Burnham versucht, sie wieder ins Boot zu holen und er hatte bei den Wahlen in Greater Manchester die große Unterstützung der muslimischen Gemeinschaft, die er besonders in seinen Wahlbezirken hofiert. Interessant ist auch, dass genau in seinen Wahlbezirken die Grooming-Skandale passiert sind, wo über Jahre hinweg weiße Mädchen von pakistanischstämmigen Gangs missbraucht wurden. Da hat die Behörde weggeschaut und auch Burnham. Es ist auch noch etwas interessant, jeder fünfte britische Muslim hat gesagt, er würde bei Umfragen, er würde eher Labour wählen, wenn Burnham die Partei führt und nicht Starmer. Also das war ein klarer Hinweis. Wie gesagt, Burnham verfolgt die globalistische Agenda, ist ein ganz Verfechter der Null-Klimaziele, Null-CO2-Klimaziele und auch wirtschaftlich vertritt er die Prinzipien des WEF. Aber er geht da sehr, wie soll ich sagen, raffiniert vor. Er macht auch einen Spagat bei den Werten der Klientel, die er vertritt. Er muss ja die ultrakonservativen Werte der Muslime vertreten, etwa in Rochdale, und muss aber auch die urbanen Schichten wie die LGBTQ-Gruppen zufriedenstellen. Und wie macht er das? Er geht einem Kulturkampf aus dem Weg, er vermeidet auch solche Begriffe und fokussiert sich auf rein die ökonomische Gerechtigkeit, Antidiskriminierung und die lokale Identität.
Der linken Labour-Partei laufen wir die Wähler in Schaden davon. Man wirft ihr vor, sie ignoriere die Sorgen der Arbeiterklasse, treibe die Migration voran und betreibe eine Zweiklassenjustiz. Was konkret sind denn die Vorwürfe?
Ja, ich habe schon erwähnt, diese Grooming-Skandale gegenüber weißen jungen Arbeiterklasse-Mädchen, die über Jahrzehnte gelaufen sind. Der jüngste Lowe-Bericht hat das ja aufgedeckt, dass hier tausende Mädchen in Fallen gelockt wurden von vor allem pakistanischstämmigen Gangs. Es hat immer wieder Gruppierungen gegeben, die forderten eine lückenlose Aufarbeitung. Die Behörden haben das nicht gemacht, sie haben weggeschaut. Und das war alles unter Labour. Und gerade die Arbeiterklasse war deshalb besonders vergrämt, weil sie gesagt hat, unsere Mädchen werden diesen Migranten geopfert und vielleicht dafür noch beschuldigt, dass sie leichtfertig mit diesen Leuten nach Hause mitgehen und was immer. Und die Täter werden also toleriert. Die Zweiklassenjustiz wird erwähnt, weil die Straftaten ethnischer Minderheiten in England sehr oft ignoriert werden von den Behörden, eben aus Angst vor Rassismusvorwürfen. Das kennt man in ganz Europa. Auch in Deutschland schaut die Polizei sehr oft weg, damit hier kein Vorwurf auf sie fällt. Und zum Beispiel gab es 2024 massive Proteste der weißen Arbeiterklasse. Was war der Auslöser? Unruhen nach dem Messerattentat in Southport. Dort hat ein Ruander, der in Wales geboren war, ein minderjähriger, drei junge Mädchen abgestochen. Und die Polizei hat seine Identität geheim gehalten, weil er eben minderjährig war. Und dann sind die Gerüchte explodiert und die Vorwürfe, dass er ein Migrant sei. Es ist bis heute nicht geklärt. Das heißt, er stammt aus einem christlichen Elternhaus. Aber es gibt in Ruanda auch viele Muslime. Also das muss man auch sagen.
Nach diesen Vorkommnissen hat es ja schwere Unruhen gegeben in Großbritannien. Und Keir Starmer ist da mit Schnellgerichten und so speziell gegen die autochthone Bevölkerung hineingefahren. Das hat ihm sicherlich sehr viele Sympathien gekostet.
Absolut, absolut. Das war auch der Vorwurf der Zweiklassenjustiz, dass man die weiße Bevölkerung aburteilt, mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert, während man bei ethnischen Minderheiten und muslimischen Kreisen wegschaut. Das hat aber genau den Grund, dass man Angst hat vor Bürgerkriegen, weil dann würde wahrscheinlich die eine Bevölkerungshälfte auf die andere losgehen.
Und welchen Einfluss der Brexit immer noch auf die britische Politik ausübt, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Wenn Sie sich fragen, warum ich seit heute aus einer anderen Tasse trinke, ab sofort gibt es auch die Auf1-Tasse mit unserem neuen Logo. Anfänglichen Lieferschwierigkeiten zum Trotz ist die Tasse ab sofort beim Auf1-Versand erhältlich. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.